Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wollende Leben einer alten Frau, die in der Jugend sehr erfolgreich beim Film Katharin war, nie verheiratet war, nur einen Patensohn besitzt, den sie sehr liebt, der aber in der algerischen Wüste lebt. Und in diese Selbstständigkeit, die man ja gerne bewahren möchte, so bis ans Ende seiner Tage, da bricht ein plötzlicher auch Zusammenbruch ihres Körpers, und das wird eben von einer jungen oder jüngeren Nachbarin gegenüber, wohnt die auch in so einer relativ bescheidenen Wohnung, wahrgenommen, und diese junge Frau beginnt sich quasi um sie zu kümmern. Was Henriette am Beginn auch gar nicht sehr mag, weil sie möchte selbstständig sein. Aber die Linda, so heißt die junge Frau, die ist 37 Jahre alt, hat etwas davon, mit dieser so viel älteren Frau in ein Gespräch zu geraten, wobei ich ja auch glaube, dass uns Gespräche einfach unglaublich notwendig sind. Und gerade Gespräche zwischen den Generationen. Als ich junge Schauspielerin war, hat mich nicht so sehr begeistert, damals als mit alten Schauspielerinnen ins Gespräch zu geraten und mich von Erfahrungen, von einem Leben, das schon wirklich einiges erfahren hat, auch belehren oder so bereichern zu lassen. Und wir leben in einer eher gesprächsarmen Zeit. Durch die ganze digitale Revolution, die uns ja wahnsinnig überkommen hat in der letzten Zeit, sind Menschen sehr, sehr aufgefordert, vor ihren Geräten zu vereinsamen. Und ich bin drauf gekommen, dass eigentlich alle meine Romane sehr viel mit Dialogen zu tun haben. Und da hat man mir schon mehrmals gesagt, ja, du warst eben früher so lange Schauspielerin und da geht's auch immer dialogisch zu, höchstwahrscheinlich. Aber es ist nicht nur das. Ich bin ein wirklicher Verfechter des Gesprächs. Also, was ich nicht mag, sind so Diskussionen oder Talks oder so, wo jeder so seinen Senf geben will und alles nicht zusammenpasst. Nein, wirklich ein offener Austausch zwischen Menschen. Und das erreichen diese zwei Frauen im Laufe dieses Buches. Und der Titel Gegenüber war mir nicht nur plötzlich eigentlich ein Befehl, nicht nur, weil die Nachbarin gegenüber wohnt, sondern weil wir alle ein Gegenüber haben. Ich habe sie alle jetzt auch gegenüber, und man lebt ja auch gegenüber dem Altern, dem Alter, der Vergänglichkeit, dem Tod, aber auch der Erinnerung. Zum Beispiel habe ich ja einen Satz von Viktor Frankl dem Buch vorangestellt. Dieser große Psychotherapeut und Philosoph hat gesagt, denn das Vergangensein ist vielleicht die sicherste Form von Sein überhaupt. Also was hinter uns liegt, das ist. Da führt kein Weg daran vorbei. Das haben wir gelebt. Gut, ich beginne also jetzt mit einer Passage zwischen diesen beiden Frauen. Hört ihr mich gut? An der Wohnungstür wurde nochmals lange und heftig geklingelt. Du liebe Zeit, dachte Henriette, das ist der angekündigte Besuch von Linda Krutisch. Sie wollte ja gegen Abend nochmals vorbeikommen und ich hatte eigentlich vor, ihr nicht mehr zu öffnen. Was mache ich jetzt? Ja, sowieso müsste ich aufstehen, warum also nicht dieses nervtötende Klingeln beenden, indem ich zur Tür gehe und der besorgten Linda sage, dass mir nichts mehr fehlt. Haha, ja, dass mir nichts mehr fehlt, dachte Henriette, während sie sich vom Sofa erhob. Was für ein Satz. Alles fehlt. Das Leben fehlt. Aufspringen, Laufen, Umarmungen, Atem, Wärme, ein anderer Körper, eine andere Haut, Ideen, Elan und vor allem Freude. All das fehlt. Ich tappe jetzt langsam, von den Ängsten eines Traumes gerädert, durch eine einsame Wohnung und werde einer mildtätigen Nachbarin die Tür öffnen. Endlich! rief Linda kritisch. Ich läut schon so lang. Geht's Ihnen wieder schlecht? Fehlt Ihnen wieder was? Mir fehlt nichts mehr, Linda, sagte Henriette. Ich bin nur am Sofa eingeschlafen, mein Nachmittagsschlaf. Ist aber schon Abend. Also ich habe ehrlich nicht geahnt, dass... Egal. Schlafen kann jemand wie ich ja zu jeder Zeit und immer. Darf ich hereinkommen? Ich habe Ihnen nämlich etwas Gutes mitgebracht. Bitte nicht, dachte Henriette. Nicht jetzt hereinkommen und mir nichts Gutes mitbringen. Was denn? Fragte sie matt. Linsensuppe, darf ich? Die junge Frau trug mit beiden Händen einen Kochtopf vor sich her und lächelte Henriette verheißungsvoll an, als sie an ihr vorbei die Wohnung betrat und zielstrebig zur Küche ging. Ich habe heute dem Helmut Linsensuppe gemacht, sprach sie weiter, während Henriette ihr folgte. Die mag er und ich mache sie trotzdem selten, weil es umständlich ist. Das Rezept ist nämlich sehr speziell von seiner Großmutter. Man braucht allerhand Kräuter dazu und Gewürze, seltene, die muss ich dann am Markt finden. Auch eine besondere Wurst gehört hinein, eine aus Pferdefleisch. Aber angeblich weckt die Suppe Tote auf, sagt man. Linda stockte und sah Henriette erschrocken an. Also... Das meine ich jetzt nicht so, sagte sie. Warum nicht? Da Sie mich heute sowieso schon von den Toten erweckt haben, soll Ihre Suppe ruhig weitermachen. Also so arg war es bei Ihnen aber wirklich noch nicht. Kann alles noch werden, sagte Henriette. Also jetzt hören Sie aber auf. Linda stand am Herd und rührte in der Suppe, die langsam heiß wurde. Henriette lehnte am Türstock und sah ihr zu. Sie haben so ein schönes Gewand an, sagte Linda. Das sieht man selten, so ein schönes, weites Hausgewand. Wo haben Sie das gekauft? Die Männer tragen solche Gewänder in Afrika, in der Sahara. Man nennt sie Dara. Dort haben Sie das her? Ja. Waren Sie öfter in Afrika? Mehrmals, ja. Ah ja, Ihr Patensohn ist ja von dort, haben Sie mir gesagt. Jetzt auch? Ist er jetzt auch in Afrika? Ja, jetzt auch. Lebt er dort? Ja. In welchem Land denn? Ich kenne mich zwar nicht aus mit den Ländern in Afrika. Westsahara heißt das Land, aus dem er stammt, aber er arbeitet in Flüchtlingscamps in der algerischen Wüste. Warum in Flüchtlingscamps? Das ist alles viel zu kompliziert, Linda. Lassen wir es lieber. Henriette fühlte, wie diese gewisse schwere Müdigkeit sie überkam, die jedes Gespräch über diese vertrackte politische Situation dort bei ihr auslöste. Jetzt kein Wort mehr darüber, dachte sie. Nicht umsonst hatte sie aufgehört, den Konflikt Westsahara-Marokko zu bereden. Sogar mit Malut tat sie es lieber nicht. Allzu hoffnungslos erschien ihr die Lage und vieles dort machte ihr Angst, Maluts wegen. Ich komme jetzt dazwischen mit einer kleinen Erklärung. Also diese Situation Westsahara-Marokko, die kenne ich sehr gut, denn ich habe zu Hause einen Enkelsohn, den ich aber adoptiert habe, also er ist vor dem Gesetz mein Sohn und er ist ein Sahrawi. Und nach einem Krieg mit Marokko, die Westsahara wirklich völkerrechtsfeindlich besetzt haben vor über 40 Jahren, ist ein Teil der Bevölkerung eben nach Algerien geflohen und lebt bis heute dort in Flüchtlingslagern. Nach dem Waffenstillstand hat Marokko eine 2600 Kilometer lange Mauer durch die Wüste gezogen. Stellen Sie sich das vor. Das ist eine Mauer von Hamburg bis Rom. Und die Welt weiß nichts davon. Ich habe auch am Ende des Buches, falls es jemand dann besitzt, habe ich Ihnen eine Landkarte eigenhändig, diese Wall of Shame, so nennen Sie das, hineingezeichnet. Also eine Welt, wo man weiß, der Trump macht eine Mauer, in Israel gibt es eine Mauer, die Mauer hier ist endlich mal gefallen. Mauer, Mauer, Mauer. Und von dieser Mauer zwischen den befreiten und besetzten Gebieten in Westsahara weiß kein Mensch. Also ich habe das in die Fiktion dieses Buches in ganz anderer Form hineingenommen. Die Henriette hat nicht einen Sohn, sie hat nur einen Patensohn, der dort lebt und in den Lagern arbeitet. Ich muss das immer wieder erwähnen, weil eben die Welt davon nichts weiß. Ich gehe schon seit 40 Jahren gehe ich durch die Welt und spreche davon und dann fragen mich doch immer wieder Leute, und fahren Sie dann wieder nach Marokko zum Heller? Und dann sage ich immer, nein, ich fahre nicht nach Marokko zum Heller, weil sogar der Heller, der dort sein Paradies gebaut hat, mir gesagt hat, du fahr lieber nicht hin, denn ich bin dem marokkanischen Königshaus, der Regierung, sehr wohl bekannt und es täte mir nicht gut, in Marokko mich aufzuhalten. Und auch meinem Sohn Ignaz, der, weil ich ihn adoptiert habe, auch Pluha heißt, dem habe ich auch gesagt, lieber nicht nach Marokko. Ja? Also das ist ein Einwurf, der mir persönlich sehr wichtig ist, der sich aus der Fiktion des Buches in meine eigene Realität erhebt. Jetzt lese ich weiter. Henriette setzte sich an den Küchentisch. Linda hatte inzwischen die Suppe in zwei Teller geleert, stellte sie vor Henriette ab, holte Löffel aus der Schublade, setzte sich ebenfalls und zog einen Teller zu sich her. »Sie fragt nicht einmal mehr, ob mir das recht ist«, dachte Henriette. »Es ist Ihnen doch recht, dass ich mit Ihnen Suppe esse«, fragte Linda. »Also doch«, dachte Henriette und nickte. »Aufpassen, noch heiß«, warnte Linda. Beide begannen vorsichtig zu essen, sie bliesen anfangs auf die vollen Löffel, schlürften sie achtsam aus. Aber Henriette merkte bald, dass diese Linsensuppe ihr ausgezeichnet mundete. »Schmeckt es?«, fragte Linda und wieder nickte Henriette. Beide aßen mit Appetit und schweigend und beide löffelten den ganzen Teller aus. »Ich verstehe gut, Linda, dass Ihr Mann diese Suppe mag«, sagte Henriette, als er sich gesättigt zurücklehnte. »Ein Bier hätte gut dazu gepasst«, sagte Linda. »Aha, ich glaube, ich habe noch Bier im Kühlschrank.« »Wollen Sie ein Glas?« »Warum eigentlich nicht?« Linda sprang auf, holte Gläser, eine Dose Bier und während sie diese mit einem lauten Zischen öffnete, lachte sie auf. »Das finde ich absolut prima nach diesem Tag«, rief sie. »Und nach dieser Nacht, wie erstaunlich«, sagte Henriette. Linda goss die Gläser voll, reichte eines Henriette und hob das andere hoch. »Prost«, sagte sie. Beide tranken. Henriette fiel auf, dass sie schon lange nicht mehr Bier getrunken hatte. Sie gönnte sich meist nur ein Glas Rotwein. Aber Malut liebte Bier. Malut heißt ihr Patensohn. Und im Gedanken an ihn bewahrte sie immer einen Vorrat Bierdosen im Kühlschrank auf. »Ha!« rief Linda. »Also so ein erster Schluck Bier gibt nichts Besseres auf der Welt.« Und sie rülpste laut. »Verzeihung, es geht nicht anders«, fügte sie sachlich hinzu. »Schon gut«, sagte Henriette. Dann saßen beide Frauen eine Weile schweigend da und schauten vor sich hin. »Wie Tiere nach der Fütterung«, dachte Henriette, »dieselbe stumpfe Zufriedenheit.« »Darf ich Sie trotzdem noch einmal etwas fragen?«, begann Linda plötzlich. »Was denn?« »Bitte jetzt nicht nach den Camps«, dachte Henriette. »Diese Sache mit den Flüchtlingscamps.« Henriette seufzte auf. »Muss das sein?« »Na, gar nichts muss, nur wieso ist Ihr Patensohn bei Flüchtlingen in der Wüste und nicht hier bei Ihnen? Das wäre meine Frage gewesen, aber wenn Sie lieber nicht...« »Schauen Sie, Linda, ich war vor Jahren mit einem Filmteam in Algerien in eben diesen Camps, in denen Menschen leben, die während eines Krieges mit Marokko aus dem Nachbarland Westsahara dorthin geflüchtet sind. Ich habe Malut als kleinen Jungen kennengelernt, als er gerade seine Großmutter verloren hatte.« »Waren Sie Schauspielerin?«, fragte Linda. »Wieso das denn?« »Na, weil Sie sagten, mit einem Filmteam in Algerien gewesen zu sein, da...« »Nein, ich war dabei, weil ich den Film dann geschnitten habe.« »Was haben Sie?« »Ach so, also, ich habe das, was der Regisseur aufgenommen hat, später aneinandergereiht. Das nennt man Cutten auf Englisch, also einen Film schneiden, sagt man dazu. Die Bilder so zueinander fügen, dass daraus eine Geschichte wird, verstehen Sie?« »Ich glaube schon«, sagte Linda. »Mein Mann macht kleine Filme am Computer. Tut er das dann auch, Cutten?« »Naja«, Henriette zögerte. »Von der Idee her kann man es vielleicht so sagen.« »Und Sie haben große Filme gemacht?« »Ich habe bei Filmen mitgearbeitet, die mir wichtig waren, sagen wir es so. Einige waren für das Kino, einige fürs Fernsehen.« »Und dieser Film in Algerien?« »Wir haben gefilmt, wie es dort zuging, was dort los war. Wie die Menschen, die wegen des Krieges aus ihrer Heimat geflüchtet sind, in der Wüste zu überleben versucht haben. Es ging uns darum, das zu dokumentieren, damit die Welt davon erfährt.« »Und hat die Welt davon erfahren?« Henriette lachte auf. Es war ein raues, bitteres Lachen. Sie hörte es selbst und verstummte rasch wieder. »Gute Frage, Linda«, sagte sie dann. »Die Welt erfährt immer nur, was den Weltmächten nützlich ist. Und dieser Krieg, dieses besetzte Land, diese Menschen in der Wüste, das interessiert auch die Medien nicht, vor allem nicht in unserer Zeit, der weltweiten Völkerwanderungen und Flüchtlingsbewegungen. Es bringt niemandem etwas, sich gegen Marokko zu empören, es anzuprangern. Europa will sich's mit dem König dort nicht verderben und man fährt doch so gern auf Urlaub hin.« »Sie werden bei dem Thema ja richtig zornig, Frau Lauber.« »Weil ich lange nicht mehr darüber gesprochen habe«, dachte Henriette. Jetzt komme ich ein bisschen Als Henriette das Handy weggelegt hatte und wieder in ihre Kissen zurücksank, war für sie an Schlaf nicht mehr zu denken. Mit offenen Augen und immer noch stark klopfendem Herzen lag sie da, sah das graue Morgenlicht ihr Zimmer erfüllen und empfand ihre Vorfreude auf Maluts Besuch als ein unverhofftes Geschenk. Im Gleichmaß der eintönig und still dahinschwindenden Tage war Freude, wirkliche Herzensfreude, eine Seltenheit geworden. Lang habe ich mich nicht mehr in dieser Weise gefreut, dachte Henriette. In jüngeren Jahren, wenn es im Gespräch um das Thema Glück ging, hatte sie stets behauptet, nicht zu wissen, was Glück sei, in der rundum beschworenen Form Glück nie erlebt zu haben, an das Prinzip Glück nicht glauben zu können. Aber Freude. Freude, das gäbe es auch für sie, hatte sie hinzugefügt. Zwar sei sie nie glücklich gewesen, aber sich über etwas zu freuen, an etwas zu erfreuen, von Freude erfüllt zu sein, das erlebe sie immer wieder. Dieses immer wieder verlor sich ebenfalls, dachte Henriette. Es waren Erlebnisse im Umfeld ihres Berufes gewesen. Die Schönheit oder Tragik der Bilder, das Entstehen von Geschichten, die Reisen an Mirkos Seite, das Erleben Afrikas, Portugals, der Wüsten, des Atlantiks, dann Brasiliens, Chiles, der blauen Gletscher, aber auch der Azoreninseln mit ihren blauen Hortensienströmen oder England, Schottland, einsame Hügelwellen, kühles nördliches Meer. Sie könnte weiter aufzählen, immer wieder Eindrücke, die Freude hochschnellen ließen. Ja, immer wieder staunende Freude, einen Augenblick Ewigkeit lang. Auch die ihres Körpers, auch ihrer Seele, wenn sie geliebt wurde, sich eine Weile geliebt fühlen konnte, immer wieder ergab sich dies zwischen Zeiten der Niedergeschlagenheit, des Ungenügens, der grauen Alltäglichkeit, immer wieder der zeitweilige Aufbruch in ein leuchtendes Hier und Heute. Das ist vorbei, dachte Henriette, endgültig vorbei. Ich lebe zurückgezogen, meinem Lebensende entgegen und bin dankbar, wenn Gleichmut und Stille in mir ist und kein Wunsch mich noch bewegt. Aber Malut wird zu Besuch kommen. Sie sah ihn vor sich, seine schlanke Größe jetzt, das Männergesicht, und dachte an das Kind zurück, welches ihr Herz erobert hatte. Augen, groß und dunkel wie zwei Brunnen, das kleine staubbedeckte Gesicht von den teilweise zu wilden Schnüren verfilzten Locken beschattet, der magere Kinderkörper in ein verblichenes Hemd gesteckt, das ihm bis zu den Knien reichte, und barfuß war er. Stand einfach da und sah sie an. Rund um das Geschrei, die Zurufe beim Aufbau von Kamera und Licht, gellend laut die Anweisungen für Darsteller und Komparserie, ein wild bewegter und erregender Tumult herrschte. Sie, Henriette, stand ein wenig abseits, mit einem Tuch unter der Schirmmütze gegen die Wüstensonne geschützt und notierte Eindrücke in ihr Skizzenbuch, von denen sie später am Schneidetisch Gebrauch machen würde. Und da sah sie plötzlich in die Augen dieses Kindes. Es stand dicht neben ihr und beobachtete, was sie tat. Als ihre Blicke sich trafen, lächelte es. Es war in diesem Fall wirklich Liebe auf den ersten Blick, dachte Henriette. Sie hatten einander lange unverwandt angelächelt und in die Augen gesehen, bis das Kind auf seine Brust deutete und Malut sagte. Und als sie auf Deutsch fragte, ach ja, du heißt Malut, hatte es genickt. Verwirrt wusste sie sich selbst einen Augenblick lang nicht zu benennen, denn der Name Henriette erschien ihr zu lang und zu kompliziert, und sie entschied sich mit einer Geste zu sich her, Heni zu sagen. Heni? Fragte das Kind und sie nickte. Da schob es seine kleine braune Hand in die ihre. Nie wird sie das vergessen. Die Helligkeit eines wolkenverhangenen Sommermorgens erfüllte mittlerweile das Zimmer. Henriette lag mit geschlossenen Augen im Ansturm ihrer Erinnerungen und überließ sich ihnen. Malhafa hieß der Film, den Mirko Sarov damals in der algerischen Sahara drehte. Er wählte als Filmtitel den Namen dieses Gewandes, der Malhafa, einer über 5 Meter langen Stoffbahn, die von den saharauischen Frauen auf gekonnte Weise um den Körper und über das Haar geschlungen wird. Ging es doch in der Geschichte des Films um eine europäische Frau, die aus ihren Lebensgewohnheiten ausbricht, die Wüste bereist, eine Malhafa zu tragen beginnt, in den Freiheitskampf um Westsahara gerät und dabei umkommt. Mirko versuchte, die politische Realität dokumentarisch einzufangen und sie gleichzeitig mit einer Spielhandlung zu verbinden. Die Hauptdarstellerin war eine international bekannte Schauspielerin, nicht mehr jung, aber immer noch sehr schön. Ja, ein wenig war ich auch wohl eifersüchtig auf sie, dachte Henriette, da Mirko, glaube ich, etwas mit ihr hatte. Aber dieses bisschen Eifersucht erlosch nach diesem Tag, an dem ich Malut fand, oder er mich. Nachdem er seine Hand in die meine gelegt hatte, seine kleine, schmutzige Hand, galt meine Liebe diesem Kind. Hier will ich noch eine persönliche Einfügung berichten. Ich selbst wollte vor 30 Jahren, hab's dem ORF angeboten, so einen Film in der Wüste drehen. Die Saharauis hätten mir alle Bedingungen ermöglicht und ich hätte die Hauptrolle spielen wollen. haben's mir aber nicht erlaubt. Aber das ist die Wonne des Schreibens. Man kann Welten erfinden und man kann sich auch seinen Film doch entstehen lassen. In diesem Buch gibt es ihn. Ein Seufzer löste sich aus Henriette, ihr Körper entspannte mit einem sanften Ruck. Endlich Ruhe, dachte sie. Was mache ich nur mit ihr, mit dieser Linda, die in mein Leben eingedrungen ist, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt. Als wären wir zwei uns wirklich nah. Als wäre sie meine Tochter. Als wäre sie meine Tochter. Der Gedanke wiederholte sich in Henriette, als würde er niedergeschrieben. Sie sah ihn vor sich. Das gibt es manchmal, dachte Henriette, dass Gedanken mir als Schriftzug sichtbar werden. So, als schreibe sie jemand hinter meiner Stirn, meinen Augen, für mich nieder. Ich sehe dann Gedanken. Und jetzt zum Beispiel den. Als wäre sie meine Tochter. Ich wurde nie schwanger. Musste auch niemals abtreiben, um kinderlos zu bleiben. Es wollte sich bei mir einfach nicht ergeben. Deshalb hat der kleine Malut und sein Eintritt in mein Leben mich auch wohl so tief bewegt. Da wurden mütterliche Gefühle in mir wach, die bis dahin brach lagen. Aber ich habe nie ein Kind geboren. Eine Tochter, dachte Henriette. Hätte ich gern eine Tochter gehabt? Ein Mädchen an meiner Seite? Es heranwachsen sehen? Wäre ich in der Lage gewesen, ihm zu helfen, eine freie, frohe, selbstbewusste Frau zu werden? Ich, mit meinem so schlechten Griff bei Männern, meiner letztlichen Einsamkeit, meinem Aufgehobensein einzigen Beruf? Was hätte ein kleines Mädchen im Schneideraum verloren gehabt? Oder auf dem Set beim Drehen? Oder daheim mit einer Kinderfrau? Oder vielleicht bei meiner Mutter, als diese noch lebte, während ich lange Zeit auf Reisen war? Oder wenn Mirko der Vater gewesen wäre, das hätte überhaupt eine Katastrophe hervorgerufen. Er, mit der Anhänglichkeit an seine Frau, hätte nie eingewilligt, mit mir ein Kind zu haben. Da wäre ich um die Forderung einer Abtreibung nie herumgekommen. Aber ich wurde nie schwanger. Wir passten nie auf und ich wurde nie schwanger. Die Frage, ob da bei mir oder bei ihm etwas nicht stimmte, haben wir uns nie gestellt. Und zwar sehr recht, dass es so war. Aber jetzt stelle ich mir gerade meine Tochter vor. Wenn man so alt geworden ist wie ich, kann man sich ja jegliches unbesorgt vorstellen. Nichts davon wird Realität. Wenn ich je eine Tochter gehabt hätte, dann wäre sie jetzt wohl im Alter dieser Linda. Vielleicht sogar älter. Henriette verließ entschlossen das Bett, zog den Bademantel aus und ging zum Wandschrank. Die Tür, die sie öffnete, war innen mit einem Spiegel versehen und Henriette stand sich selbst plötzlich splitternackt gegenüber. Statt gleich nach der Kleidung zu greifen, blieb sie stehen. Sie rührte sich nicht und starrte ihren Körper an. So, zur Gänze, nackt und von Kopf bis Fuß, hatte sie ihn lange nicht mehr betrachtet. War hässlich, was sie da sah? Nicht unbedingt, fand sie. Ja, schon, zwei tiefhängende Brüste, Bauch und Hüften, obwohl nicht dick, dennoch irgendwie breit. Die Arme hingegen schmal, die Schenkel noch recht wohlgeformt, ein wenig knochig die Schultern, aber nicht hängend. Und alles in welke Haut gehüllt. Nicht unschön, nur eben welk. Wie Blumen auf sanfte Weise welk sein können. Seltsam, dachte Henriette. Seltsam, so ein alter Körper, wenn man ihn mit keinem gängigen Schönheitsideal mehr verbindet, sondern als das wahrnimmt, was er ist. Ausdruck eines gelebten und immer noch lebendigen Lebens. So wie ein alter Hund, ein altes Pferd, höchstwahrscheinlich auch ein alter Elefant, welche Tiere auch immer, wenn sie gesund sind und nicht gequält werden, im Alter nie ihre kreatürliche Schönheit verlieren. Was ich da vor mir sehe, ist ein alt gewordener Frauenkörper, noch halbwegs in Form und mit einem feineren Gespür für Erotik, vielleicht immer noch, als weiblich anziehend wahrzunehmen. Es soll ja Menschen geben, die einander auch im Alter lieben und sogar begehren. Als ich aufhörte, mit Mirko zu schlafen, waren wir beide auch nicht mehr die Jüngsten. Und was uns zwang, einander zu lassen, war gewiss nicht unser Alter. Es war das Leben. Ja, nennen wir es so. Das Leben klingt immer irgendwie gut, auch wenn es nicht gut war. Habe ich noch Zeit? 3 Minuten. Na, warte mal. Ah, was hätte ich denn da noch? Vielleicht nur ein ganz, ganz kurzes Gespräch, halt ganz zum Schluss. Was ist denn das? Ja. Vertraut oder verändert, alt oder neu, ob man mitmacht oder nicht, wie immer man seine Schritte setzt, Linda, wir haben nur das Leben. Und wie siehst du das mit dem lieben Gott? Also von lieb kann nicht die Rede sein, Linda, und deinen Gott sehe ich auch nirgendwo. Fehlt dir das nicht? An Gott zu glauben? Nein, fehlt mir nicht. Ich bin Agnostiker. Was bist du? Agnostiker. Ein Agnostiker glaubt an keinen Gott und an kein Jenseits, so wie die Religionen es uns vorgeben. Er schließt aber auch nichts aus. Simpel gesagt, wir werden schon sehen. Oder eben eher nicht. Und damit kannst du leben, Frau Lauber? So ohne feste Hoffnung, ohne Trost? Bist du katholisch, Linda? Ich gehe nicht oft in die Kirche, aber ja, schon. Ich muss einfach daran glauben, dass da noch etwas ist nach diesem Leben, also ein Gott, ob jetzt lieb oder nicht, aber einer, der einen erwartet und alles gut macht. Ich brauche das. Ja, Linda, wir Menschen glauben, dass wir das brauchen, weil unser Leben letztlich eine Zumutung ist. Aber doch nicht nur, Henriette, doch nicht nur eine Zumutung. Überlege, Linda, da kommen wir auf die Welt und das Einzige, wovon wir bald mit tödlicher Sicherheit wissen, ist das Faktum, dass wir sie irgendwann wieder verlassen müssen. Nun steckt im Begriff Zumutung jedoch das Wort Mut. Es braucht eine Menge Mut, Mensch zu sein. Und eigentlich sind wir alle viel mutiger, als es den Anschein hat, einfach weil wir alle versuchen, dieses Erdenleben zu meistern. Danke.
Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und Frau Erika Bluha signiert dann um die Ecke gerne. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.